Wer jetzt hier gerade meine Karten gesehen hat, der soll jetzt nicht schockiert sein, denn als ich heute hier ankam, haben mich diverse Leute gefragt, was hast denn du da so viele Karten, wie lange hast denn du vor zu reden und so. Also falls ihr meinen Kartenstapel gesehen habt, habt keine Angst, denn da steht nicht so viel auf den Karten drauf, wie ihr vielleicht denkt. Also. Als ich erfahren habe, dass Abtauchen das Thema dieses Updates sein soll und ich predigen würde, da musste ich an meine ersten eigenen Erfahrungen mit dem Thema Abtauchen denken. Und zwar fanden die so in der Grundschule statt, hatten ja wahrscheinlich auch die meisten von euch Schwimmunterricht in der Grundschule. Und als erstes ging es ja ums Seepferdchen. Und da musste man ja verschiedene Sachen machen. Und an was ich mich vor allen Dingen erinnere, ist, dass wir da so Ringe aus dem flachen Kinderbecken heraustauchen sollten. Ist jetzt nicht so kompliziert, aber es war ganz cool, denn diese Ringe, die hatten so Pokémon-Motive drauf und das war alles sehr kindergerecht. Und ja, es hat jedenfalls Spaß gemacht und das war auch kein Problem, denn das ist ja sehr flach, das Wasser im kleinen Kinderbecken. Also raustauchen war kein Problem. Und dann wurde es etwas schwieriger. Dann ging es um den Freischwimmer Bronze. Für den musste man eine bestimmte Länge schwimmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lang. Aber das Schwimmen war für mich nicht das Problem. Für mich war eher das Problem der Startsprung. Ich habe das nicht so galant hinbekommen und habe eigentlich meistens Bauchklatscher gemacht. Und das hat dann nicht gereicht für die Anforderungen für den Freischwimmer Bronze. Und deswegen musste sich dann meine Schwimmlehrerin damals was einfallen lassen. Die wusste auch nicht so recht, was sie mit mir machen sollte. Und deswegen hat sie sich dann überlegt, sie stellt so einen Hocker auf den Startblock rauf. Und von dem musste ich mich dann trauen, runterzuspringen. Also der war festgemacht mit Gaffer und so weiter. Also das war nicht so ein großes Problem. Aber ich hab mich getraut und habe das geschafft und habe dann nachher auch meinen Freischwimmer bekommen und habe ihn auch mal mitgebracht, dass ihr ihn alle sehen könnt. Deutscher Jugendschwimmpass. Ja, und was ich eigentlich sagen wollte darum, das Thema Abtauchen, bei diesem Freischwimmer musste man damals bei uns in Brandenburg, musste man da auch einen Ring raustauchen, wieder den gleichen Ring mit den Pokémon-Motiven, aber dieses Mal aus dem tieferen Becken, aus dem Schwimmerbecken. Und damit hatte ich so meine Probleme. Ich kam da am Anfang einfach nicht runter. Ich blieb da so an der Oberfläche schwimmen, könnt ihr euch vielleicht vorstellen. Aber irgendwann hat sich das gelegt und irgendwann hat es geklappt. Und ja, habe ich dann in der späteren Zeit auch immer gerne mal gemacht. Ja, meine nächste Erfahrung mit dem Abtauchen dann viele Jahre später. Nach meinem Abitur habe ich ein Auslandsjahr gemacht und da war ich schnorcheln. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Ich war schnorcheln mit zwei Freundinnen und das war wirklich cool. Mich würde mal interessieren, wer war denn von euch schon mal schnorcheln? Ah ja, sind ja gar nicht so wenig. Also die das noch nicht gemacht haben, sollten es unbedingt mal probieren, denn das macht echt Spaß. Ja, so viel erstmal zu meinen eigenen Erfahrungen mit dem Abtauchen. Woran denkt ihr denn, wenn ihr Abtauchen hört? Abtauchen beim Tauchen oder Abtauchen so in der Menschenmenge, im Untergrund? Ich habe jetzt, als ich mich damit beschäftigt habe, auch gelernt, dass Abtauchen auch ein Begriff im Boxen ist, wenn man sich so abduckt. Das war mir nicht bewusst. Also Abtauchen kann man in ganz vielen Bereichen verwenden, das Wort. Und wir können auch mit Gott abtauchen und auftauchen. Darum soll es jetzt gehen heute Abend. Ich habe dafür einen Text herausgesucht, der steht im Johannesevangelium in Kapitel 14. Stellt euch mal folgende Situation vor. Es ist der Abend vor dem Passafest. Das Passafest ist eines der wichtigsten jüdischen Feste. Und Jesus sitzt mit seinen Jüngern beim Abendessen. Aber die Stimmung ist heute angespannter als sonst. Und die Jünger sind verwirrt, weil Jesus ihnen erzählt, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Und dass sie nicht dahin kommen können, wo er hingehen wird. Sie verstehen nicht, was das soll. Warum er das sagt. Und es ist auch derselbe Abend, an dem er dann mit seinen Jüngern später in den Garten Gethsemane gehen wird. Dort werden Soldaten kommen und ihn gefangen nehmen. Und schon am nächsten Tag, so berichtet es uns das Johannesevangelium, wird Jesus gekreuzigt. Im Johannesevangelium können wir dann lesen, wie die Geschichte weitergeht, dass da nach 3 Tagen dann, 3 Tage nach Jesu Tod, Frauen zu seinem Grab gehen und ihn dort nicht finden können, weil Gott Jesus auferweckt hat nach 3 Tagen. Das feiern wir ja jedes Jahr zu Ostern. Und dann steht da noch im Johannesevangelium, dass Jesus dann wieder zu seinem Vater gegangen ist. Das feiern wir immer zur Himmelfahrt. Aber von all dem wussten die Jünger noch nichts an diesem Abend, als sie da saßen beim Abendessen. Und Jesus bereitet sie an diesem Abend darauf vor, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Und er sagt da zu ihnen: Wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich liebt, richtet sich nicht, wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und was ich euch sage, ist nicht mein Wort. Ihr hört das Wort des Vaters, der mich gesandt hat. Diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Jesus nimmt Abschied von seinen Jüngern. Darum heißt der Abschnitt, aus dem dieser Text stammt, auch Abschiedsrede. Abschiedsreden gab es damals in der Antike häufiger. Sie hatten damals eine ganz feste Funktion. Da ging es nicht nur um ein Lebewohl. Wenn zum Beispiel ein alter König oder ein Feldherr abdankte, dann blickte er in dieser Abschiedsrede auf sein Lebenswerk zurück. Er sagte nochmal, was ihm alles wichtig war. Aber er blickte nicht nur zurück, sondern er blickte auch nach vorn, auf die anstehenden Aufgaben. Und dann übergab er sein Amt einem Nachfolger. Und so ähnlich hat das auch Jesus gemacht. Sein Abschied steht bevor und im Raum steht jetzt die Frage, wie es weitergehen soll, wenn er dann irgendwann nicht mehr sichtbar bei seinen Jüngern sein wird. Wie soll das begonnene Werk dann weitergeführt werden? Wer wird sein Nachfolger sein? Jesus denkt in der Tat an einen Nachfolger, aber er denkt jetzt nicht an einen bestimmten Jünger, sondern er denkt an Gottes Geist, so sagt es uns der Text. Und Gott wird den Geist senden und er wird sein Werk weiterführen. Damit beginnt etwas Neues, eine ganz neue Epoche in der Geschichte Gottes. Aber es wird keine Zeit ohne Jesus sein, sondern eine neue Zeit mit ihm. Sie ist anders als vorher, als er sichtbar mit seinen Jüngern unterwegs war. Sie werden ihn nicht mehr sehen und sie werden nicht mehr mit ihm essen, nicht mehr mit ihm reden können, wie an diesem Abend. Aber er wird auf eine ganz neue Art und Weise bei ihnen sein. In unserem Text heißt es in Vers 23, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Gott wird in seinen Jüngern wohnen. Man kann übersetzen, er wird in ihnen verweilen. So wird er ihnen sogar noch näher kommen, als sie das bisher kannten. Und Gott will auch in mir wohnen, das steckt auch in diesem Text drin. Gott kommt mir so nah wie nur irgend möglich. Er wohnt in mir drin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ganz schön kompliziert, mir das vorzustellen, dass Gott jetzt da in mir wohnen soll. Das heißt, er ist da irgendwo drin, er ist dauerhaft da. Wie kann ich mir das vorstellen? Stell dir mal vor, dein bester Freund oder deine beste Freundin wohnt hier in Berlin in einer richtig coolen WG. Und du wohnst im Studentenwohnheim in deinem kleinen Zimmer, nicht so schön. Und eigentlich hängst du die meiste Zeit nicht zu Hause, sondern bei deinen Freunden in dieser coolen WG. Ihr kocht zusammen und ihr habt eine gute Zeit, aber abends fährst du immer wieder zurück in dein Zimmer im Studentenwohnheim. Und eines Tages erzählt dir dann dein Freund oder deine Freundin, dass in der WG ein Zimmer frei wird. Und wer sollte da einziehen, wenn nicht natürlich du? Also kündigst du kurzerhand dein Zimmer im Studentenwohnheim und du ziehst 2 Wochen später zu deinem Freund oder deiner Freundin. Ihr holt einen Transporter von Robin und Vintjes, ladet deinen ganzen Kram ein und dann am selben Abend stehst du in deinem neuen Zimmer. Und du kannst es gar nicht glauben. Du wohnst jetzt hier, dauerhaft. Liebe Lisa, liebe Sophie, liebe Antonia, ihr wollt euch heute taufen lassen. Damit zeigt ihr öffentlich, dass ihr Gott liebt. Und die Taufe ist auch ein Zeichen dafür, dass Gott jetzt in euch drinnen wohnt. Er kommt nicht nur mal auf einen Kaffee vorbei und er macht heute Abend keinen kurzen Abstecher oder so. Er will wirklich bei euch bleiben. Er will bei euch verweilen. Er wird in euch wohnen bleiben. Er wird immer ganz nah bei euch sein, dann, wenn ihr das richtig spürt und auch dann, wenn ihr es nicht so spürt. In unserem Text heißt es, der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles Weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das macht es für mich ein bisschen konkreter, was das heißt, Gott in mir wohnen zu haben. Er lehrt und er erinnert mich. Gottes Geist, der in mir wohnt, bewirkt, dass ich mich von Gott angesprochen fühle. Dass ich zum Beispiel einen Bibeltext lese oder eine Predigt höre und merke, das hat was mit mir zu tun. Gott spricht mich an. Gott weiß ganz genau, wie es mir gerade geht und Gott weiß ganz genau, was ich gerade hören muss. Und dann fühle ich mich von Gott berührt, so wie ihr das ja eben auch in euren Taufzeugnissen schon erzählt habt. Und das ist möglich, weil Gott in mir lebt, weil er in mir wohnt und weil er mir deswegen so nah ist und mich so gut kennt wie nur irgend möglich. Und er weiß ganz genau, was dich gerade beschäftigt. Er weiß, ob du schon alle Weihnachtsgeschenke hast oder noch nicht mal eine Idee. Er weiß, ob du dich gerade sorgst um deine nächste Klausur oder Hausarbeit oder ob du gerade ein Erfolgserlebnis feierst. Er weiß ganz genau, ob du schon weißt, was du nächstes Jahr machst oder ob du jeden Abend den Studienratgeber durchblätterst. Gott kennt die Dinge, die dich beschäftigen, ganz genau. An der Oberfläche haben wir alle so viele Sachen, die uns aktuell auf Trab halten. Nicht nur Weihnachtsfeiern und Weihnachtsgeschenke, sondern auch andere Termine und Verpflichtungen. Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Oder Fristen, die einzuhalten sind. Oder To-Do-Listen oder Papierstapel, so wie bei mir im GJW auf meinem Schreibtisch. Oder Freunde, die wir schon immer mal wieder anrufen wollten. Es ist immer irgendwas zu tun. Und diese Dinge beschäftigen uns und das ist auch gut so. Das ist unser Leben. Und ich stelle mir vor, dass all diese Dinge an der Wasseroberfläche meines Lebens schwimmen. Und Gott lädt uns ein, abzutauchen, runterzutauchen unter diese Oberfläche. Und wenn ein Taucher abtaucht, umgibt ihn einfach Stille. Und ich habe gelesen, dass diese Stille der Grund ist, warum man sich beim Tauchen gut entspannen kann. Und Gott lädt uns ein, bei ihm abzutauchen, unter die Oberfläche, an der all das wartet, was geschafft werden muss. Er lädt uns ein, seinen Frieden zu spüren. Darum heißt es in unserem Text, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Bei Gott kannst du zur Ruhe kommen, auch wenn in deinem Leben an der Oberfläche gerade super viel los ist. Denn sein Friede übersteigt alles Verstehen. Und du kannst dir sicher sein, dass Gott dich genauso liebt, wie du heute hier sitzt, genauso wie du bist. Und dass er sehr gern ausgerechnet bei dir wohnt. Bei ihm kannst du abtauchen und deine Sorgen abladen. Denn Gott weiß ganz genau, was du brauchst, weil er sieht, was dich heute bewegt. Und weil er dein Leben in seiner Hand hat. Bei Gott kannst du abtauchen und auftanken, damit du die Dinge, die dich an der Oberfläche so beschäftigen jeden Tag, dass du diese Dinge schaffst. Jesus ist übrigens auch ab und zu abgetaucht. In der Bibel lesen wir, dass er manchmal früh morgens raus in die Natur gegangen ist und die Stille gesucht hat, um Zeit mit seinem Vater im Himmel zu verbringen. Manchmal heißt abtauchen also, dir richtig Zeit zu nehmen, so zur Ruhe zu kommen, rauszugehen oder Tagebuch zu schreiben oder einfach dich auf Gott zu konzentrieren. Also sich richtig Zeit nehmen. Aber ich bin mir sicher, man kann auch zwischendurch abtauchen. Zum Beispiel, wenn man nicht so viel Zeit hat in der S-Bahn oder wenn man im Auto oder wo man eben unterwegs ist. Einfach mal kurz durchatmen und sich erinnern, dass Gott alles, was du heute schaffen musst, in der Hand hat. Gott hat alles unter Kontrolle. Und er will dir seinen Frieden schenken. Also abtauchen gehört zu unserer Beziehung zu Gott dazu. Und das ist sein Angebot an uns. Und auftauchen gehört auch zu unserer Beziehung dazu. Auch Jesus ist aufgetaucht. Überall, wo er hingekommen ist, ist er aufgetaucht. Er ist aufgefallen. Er hat Position bezogen. Er hat Ungerechtigkeit angeprangert. Und er ist zu denen gegangen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Und er hat sich auf deren Seite gestellt. In unserem Text heißt es, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Ich höre da keinen Zwang, kein, wenn du nicht das und das tust, dann passiert sonst was. Es ist vielmehr die Rede von so einer natürlichen Reaktion, die wir an uns selbst beobachten können. Wenn wir jemanden lieben, wollen wir ihm etwas Gutes. Unseren Freunden, unserem Partner, unseren Geschwistern oder Eltern. Und ich denke, unser aller Erfahrung zeigt zwar, dass man sich manchmal ausgerechnet gegenüber diesen Menschen, die wir am liebsten haben, wie ein Miststück verhält, aber ich möchte trotzdem mal behaupten, dass wir denen, die wir lieb haben, eigentlich was Gutes wollen. Und das ist auch hier gemeint. Wenn wir Jesus lieben, wollen wir tun, was er gut findet. Dann werden wir uns nach seinem Wort richten. Was ist hier aber eigentlich mit diesem seinem Wort gemeint? Ich hatte ja vorhin gesagt, dass es bei diesen Abschiedsreden in der Antike immer darum ging, zu sagen, wer jetzt der Nachfolger sein wird, aber auch zu sagen, was dem König oder Feldherrn wichtig war. Und das ist auch so ein bisschen bei Jesus so. Jesus betont bei diesem letzten Abendessen, von dem wir hier im Johannesevangelium gelesen haben, da betont er zweimal, was ihm wichtig ist. Das ist so ein Kapitel vor und ein Kapitel nach unserem Predigttext. Und da heißt es, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und etwas später heißt es, liebt einander. Noch einmal, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Jesus findet es also gut, wenn wir den Menschen in unserem Umfeld in Liebe begegnen. Das ist ihm wichtig. Und die Liebe zu den Menschen, die hat eigentlich auch Jesus in Jesu Leben hier auf der Erde auf ganz besondere Art und Weise geprägt. Jesus ist sozusagen die Liebe in Person. Er hat sogar den Leuten vergeben, die ihn gequält haben. Und er starb unschuldig wie ein Verbrecher am Kreuz, um Frieden zwischen Gott und uns zu schaffen, weil er uns Menschen so unendlich doll liebt. Und das hat er getan, damit Gott heute in uns wohnen kann. Wenn wir Jesus lieben, dann begegnen wir Menschen in Liebe. Und das kann vieles bedeuten. Vielleicht bedeutet es, geduldig mit anderen zu sein oder nicht gleich zurückzufeuern, wenn sich jemand mir gegenüber blöd verhalten hat. Einfach zu überlegen, was ich gerade jemand anderem Gutes tun kann, vielleicht in der Schule oder auf der Arbeit. Was braucht mein Kollege gerade? Die Menschen um mich herum zu lieben, bedeutet einfach aufzutauchen, indem ich eingreife, wenn Leute in der Schule oder an der Uni oder am Arbeitsplatz ausgegrenzt und ungerecht behandelt werden. Menschen in Liebe zu begegnen, kann jeden Tag ganz anders und ganz neu aussehen. Und manchmal scheint es so unendlich schwer, geduldig mit denen zu sein, die mich aufregen und liebevoll zu reagieren oder zu vergeben, wenn mir jemand wehgetan hat. Aber Gott hilft uns dabei. Jeden Tag neu. Das hat er uns versprochen. Denn er wohnt in uns und darum prägt er uns. Nicht nur heute oder morgen, sondern auch übermorgen und auch nächstes und übernächstes Jahr. Auch dann, wenn ihr drei vielleicht irgendwann mal an eure Taufe heute zurückdenkt. Auch dann wird er noch in euch wohnen. Liebe Lisa, liebe Sophie, liebe Antonia, ich freue mich echt, dass wir heute zusammen hier eure Taufe feiern können. Und ich wünsche euch, dass ihr diesen Abend in richtig guter Erinnerung behaltet und für lange Zeit gern zurückschaut. Und ich wünsche euch und uns allen, dass wir jeden Tag neue Gelegenheiten finden, bei Gott abzutauchen. Dass wir bei ihm unsere Sorgen abladen und seinen Frieden auftanken können. Und ich wünsche uns einfach mitten im Alltag Situationen, in denen wir mit Gott auftauchen. In denen wir sozusagen eine Boje sind für Gottes Liebe. Und ich wünsche uns, dass wir einfach den Menschen in unserer Umgebung Liebe schenken, wie auch immer das gerade heute aussehen mag. Und dass wir Gesicht zeigen für die Gerechtigkeit, weil die Gott so unendlich am Herzen liegt. Amen.